ein Jahr lang gibt es jetzt schon unseren Podcast. Einer rennt, einer hinterher. Also ich bin begeistert, hab das heute gefeiert mit einem Dauerlauf und danach gab es einen Weckmann. Der Herbst ist endgültig in Köln angekommen.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und ich feiere das Ganze mit einem Trainingslager der etwas anderen Art auf den Seychellen. Das ist schon ein echtes Abenteuer, gerade auch mit dem New York Marathon vor der Brust. Darüber reden wir heute auch.
Das alles und noch viel mehr gleich für euch. Einer rennt, einer hinterher, euer Laufpodcast. Lieber Hendrik, Köln-Nippes ruft La Digue, eine Insel der Seychellen. Die Bilder sind ja gigantisch. Du und Esther, ihr lasst es euch richtig gut gehen. Aber, und das erzählen wir gleich im Detail, ich sehe dich mit der Stirnlampe laufen. Wie geht's euch beiden, muss man ja sagen.
Ja, hallo Schmitti. Man könnte jetzt meinen, ich wäre auf die Seychellen geflogen, um ein Jahr einer rennt, einer hinterher zu feiern. Hast du es auf dem Schirm gehabt? Das ist genau ein Jahr her, als wir die erste Folge veröffentlicht haben.
Ja, ich habe jetzt auch mal drauf geguckt und dachte, Mensch, wann ist denn jetzt das Jahr? Also mir war klar, irgendwann muss es kommen, jetzt in diesem Monat. Toll, oder? Jetzt ziehen wir es ein Jahr schon durch, ja, haben regelmäßig Kontakt und schaffen es irgendwie immer wieder eine Folge abzuliefern. Zwar nicht mehr im wöchentlichen Modus, aber ich finde, die 2 Wochen Abstand tun uns beiden auch ganz gut, oder? Wie siehst du das?
So sehe ich das auch, absolut. Und ja, man kennt natürlich jetzt La Digue nicht als den klassischen Ort für Trainingslager, obwohl wir auch hier ziemlich nah am Äquator sind, also ähnlich wie Kenia und auch geografisch gar nicht so weit weg sind von Kenia. Aber es ist ja tatsächlich eine spezielle Situation, in die ich mich hier hineinmanövriert habe, wenige Wochen vor dem New York Marathon. Können wir gleich noch mal ein bisschen zu reden, wie das da überhaupt so kam. Aber jetzt gerade kann ich tatsächlich sagen, hier ist ein wirklich tolles Inselparadies, wie man es wirklich aus dem Reisekatalog kennt. Absolut nicht überlaufen. Super weiße Sandstrände, also sind wirklich diese Traumstrände, die man sonst eigentlich nur von irgendwelchen Hochglanz-Influencern kennt. Die sehen tatsächlich hier so aus und es ist schon verdammt schön. Aber es ist auch verdammt tropisch und das macht es natürlich jetzt läuferisch für mich hier echt zu einer richtigen Herausforderung.
Ja, also erstmal muss man ja sagen, ihr habt es euch beide verdient. Also du hast abgeliefert in Berlin, Esther hat in Köln abgeliefert. Wir haben Einjähriges und ich hoffe, du hast heute irgendwie so ein Yes-Törtchen rausgezaubert, eine Karte reingesteckt und dann ein bisschen gesungen oder so. Das wäre schön, ja. Und worauf ich hinaus will, ihr seid ja, also man muss ja den Hintergrund nochmal beleuchten, dass du wahnsinnig bist im positiven Sinne, ist mir ja klar und ich glaube allen anderen, die uns zuhören, auch. Aber du wolltest ja erstmal so ein bisschen auch, glaube ich, der Esther entgegenkommen, weil sie einfach mal Urlaub brauchte. Und dann hast du dir jetzt gedacht, ja, ich versuche jetzt meinen New York Marathon auf den Seychellen vorzubereiten. Warum auch nicht? Und ihr seid jetzt dort gestrandet und du trainierst auf dem Laufband oder auf dem Fahrradweg. So ist es, ne?
Also wir haben uns tatsächlich diese Insel hier rausgesucht mit einer ausführlichen Analyse, Google Maps ziemlich kontaktiert und ich habe gesehen, es gibt hier eben diesen Fahrradweg, La Digue wird hier eben auch die Fahrradinsel genannt und ist eben relativ flach und es gibt eben hier einen asphaltierten Weg, der jetzt auch mehr oder länger ist als 2-3 Kilometer, sodass man eben hier nicht völlig verrückt wird. Aber ich war mir natürlich bewusst, dass das jetzt ein absoluter Kompromiss ist, den ich eingehe, aber den ich auch eingehen will, weil man muss es eben so auch mal sehen, dass wir eben unglaublich viel in diesen Sport reinstecken und wenn wir beide, Esther und ich, das als, ne, wir sind Partner, wir sind verlobt jetzt, beide eben dieses All-In machen, dass dann eben vieles auch zu kurz kommt und ich erinnere mich zurück, mein letzter Urlaub oder unser letzter Urlaub war tatsächlich 2020 und danach war da eben auch nichts mehr möglich. Wir waren immer unterwegs, es war unglaublich stressig, wenn man mal, wie ich, so einen Marathon hinter sich hatte, dann kommt ja oft auch so eine Phase, in der man vielleicht mal ein bisschen kürzer treten könnte und ein bisschen sich erholen könnte. Das ging aber nicht in der Praxis, weil zu einem dieser Zeitpunkte sind wir umgezogen. Das war unglaublich stressig. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Zu anderen Zeitpunkten war ein Bundeswehrlehrgang, der auch das Gegenteil von Erholung war. Und deswegen, das war bei uns beiden so und auch bei ihr kam immer was dazwischen. So richtig erholt haben wir uns wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Umso besser ist es, dass dieses Jahr ja so erfolgreich verlaufen ist. Aber irgendwann muss man da auch mal sagen, jetzt müssen wir mal auch was Schönes machen, was wir uns so lange schon vorgenommen haben. Aber die Situation ist eben so, dass nach meinem New York-Marathon für mich natürlich der beste Zeitpunkt wäre, wegzufahren, dass das bei ihr dann wiederum nicht mehr geht, weil dann das Studium schon wieder losgeht und dann eben auch da keine Möglichkeit besteht. Und dann war eben jetzt unser Kompromiss zu sagen, wir machen unseren wichtigen Marathon in Berlin und der Easy macht ihren wichtigen Marathon in Köln. Und dann machen wir das hier und ich habe auch bewiesen, dass ich auch mit schwierigen Situationen immer wieder auch zurechtgekommen bin und habe gesagt, komm, pass auf, ich kriege das dann hier schon hin. Wir fahren jetzt vielleicht nicht auf die gebirgigste Insel oder eine Insel, wo keine Asphaltstraßen gibt. Irgendwas, wo man zumindest theoretisch eine Chance hat, dass man da auch vernünftig trainieren kann. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier gelandet und ja, es ist tatsächlich möglich zu laufen. Ich habe auch schon 20 Kilometer am Stück hier zurückgelegt. Also laufe ich auch in der Regel zweimal am Tag. Aber es ist dann doch tatsächlich echte, verdammt fiese Herausforderung. Und ich habe mir bei manchen Läufen dann tatsächlich auch gedacht, Mist, wo habe ich mich jetzt schon wieder hier hineinmanövriert und was für eine Situation? Weil das natürlich jetzt wahrscheinlich die ungewöhnlichste Vorbereitung ist, die so ein Läufer vielleicht gemacht hat auf so einen Marathon wie New York, der mir schon durchaus wichtig ist. Ne? Natürlich hat er jetzt nicht ganz den Stellenwert wie Berlin, wo es jetzt wirklich um Kopf und Kragen für mich ging. Aber es ist immer noch der größte und wichtigste Marathon neben Boston auf der Welt. Und das ist diese Ehre, damit zu laufen, ne? Da habe ich in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, die ist auch für mich sehr groß und deswegen quäle ich mich jetzt hier und ja, habe so ein bisschen diese Balance oder versuche die Balance zu finden zwischen Urlaub, aber auch dann wieder knallhartem Training. Und das ist tatsächlich sehr schwer, weil wir 28 Grad ja immer haben, auch nachts. Also im Grunde ändert sich die Tag- und Nachttemperatur gar nicht und haben eine Luftfeuchtigkeit, die kennst du halt wirklich nur aus dem Tropenhaus, wenn du da im Zoo unterwegs bist. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung, hier zu laufen. Aber ich stelle mich dieser Herausforderung.
Jetzt sagen natürlich auch einige, Mensch, Leute, das habt ihr doch vorher gewusst. Oh, warum seid ihr nicht, weiß ich nicht, nach Südafrika geflogen? Aber es ist jetzt so, du stellst dich der Situation und nimm uns doch mal bitte mit auf diese Insel. Also ich persönlich war noch nie auf den Seychellen. Ich kenne auch nur die von dir gerade beschriebenen Postkartenbilder sozusagen. Strand, blaues Wasser und dann sehe ich immer, dass der Dschungel, so nenne ich es mal, wirklich dichter, grüner Bewuchs, grüner Wald, geht sehr dicht runter bis ja, zum Wasser, bis zum Strand. Wie sieht's denn sonst so aus? Die Fahrradinsel, ich dachte immer, Mallorca ist die Fahrradinsel oder meinetwegen noch Gran Canaria, aber auch auf La Digue scheint es Radler zu geben, wie du sagst.
Ja, also stell dir diese Insel nicht allzu groß vor. Ne? Diese Seychellen, die bestehen auch aus mehreren Inseln und das hier ist jetzt nicht die größte, nicht die Hauptinsel. Da fährt man dann noch mit dem Boot rüber. Und ja, einmal rum, wie gesagt, wenn sie komplett umrunden würdest, wenn da ein Weg existieren würde, keine Ahnung, dann wären das auch nicht mehr als 15 Kilometer. Aber wenn man vom äußersten Punkt nach außen rennt, dann wieder zurück zum anderen äußersten Punkt rennt und so, dann kommt man schon auf so 17, 18, 19 Kilometer, ohne dass man jetzt verrückt wird, weil man immer irgendwie alle 2 Kilometer umdreht und das gleiche hin und her rennt. Das finde ich fürchterlich. Das habe ich auch schon mal erlebt in einem der Urlaube in Griechenland. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Du hast nie so einen richtigen Urlaub, ne? Weil einer steckt dann schon wieder in der nächsten Marathonvorbereitung und dann ist das wieder eher ein Trainingslager für den anderen dann vielleicht ein Urlaub. Ich hoffe, dass das jetzt vielleicht ein bisschen besser wird, weil wir jetzt ja beide uns tendenziell auf die Straße begeben, auf Halbmarathons und Marathons. Aber das ist schon immer krass so, ne? Du kannst halt nie mal so komplett abschalten, weil du eigentlich immer schon wieder den nächsten Wettkampf im Nacken hast und das ist schon eine Herausforderung. Aber wie gesagt, ich beschwere mich da nicht. Ich genieße das auch, ne? Diese Freiheit. Aber
Henrik, skurriler geht es ja eigentlich nicht. Ich meine, du bereitest dich gerade auf den New York Marathon auf den Seychellen vor. Nimm uns mal mit. Ich meine, was ist das für ein Untergrund? Läufst du jetzt auf Asphalt? Ist das sandiger Boden? Wie sieht's da aus?
Also du hast tatsächlich durchgehend asphaltierten Weg. Das Schöne ist, es gibt hier kaum Autos, ne? Deswegen heißt es eben auch die Fahrradinsel. Und die wenigsten Leute fahren hier dauerhaft auf diese kleine Insel, sondern die sind dann eher auf der Hauptinsel und machen dann so Tagesausflug hierhin oder bleiben nur 2, 3 Nächte, um dann eben die schönen Strände sich anzugucken und fahren dann wieder rüber. Und wir sind jetzt hier dauerhaft, das genieße ich auch, weil dementsprechend insgesamt relativ wenig gerade hier los ist. Also die sind absolut nicht überlaufen, die Strände, das ist wunderschön. Und wenn ich jetzt hier laufe, dann ist es dementsprechend auch nicht so verkehrsreich. So, ne? Und das ist sehr gut. Also du hast unglaublich viele Fahrräder, aber ich stecke meine, zumindest einen der Dauerläufe natürlich immer in die Dunkelheit, in den Abend. Ne? Also ich habe hier so einen Dracula-ähnlichen Rhythmus fast schon. Ne? Ich bin dann teilweise da irgendwie um 10 erst am Laufen, weil das eigentlich so, nur dann kann man irgendwie einen Tick schneller rennen und überhaupt da überleben. So. Also der morgendliche Dauerlauf, der ist ja absolut in der Sonne, drückend schwül, Luftfeuchtigkeit riesenhoch und wenn du da überhaupt 10, 12 Kilometer im 4.00 oder 3.50 Schnitt läufst, dann hast du schon richtig was getan und teilweise wird dir dann sogar schon schwindelig, weil es auf den Kreislauf halt unglaublich drauf knallt. So, ich denke mal, ich hole mir damit natürlich eine ganz gute Härte, aber die intensivere Einheit, die versuche ich dann schon jetzt in die Dunkelheit zu legen, was immer noch heiß genug ist. Ne? Du hast hier keinen Unterschied eigentlich zwischen Tag- und Nachttemperatur. Du hast halt nur die Sonneneinstrahlung, die dann nachts wegfällt. Und das merkt man dann eben trotzdem schon massiv. Aber es ist ein durchgehend asphaltierter Radweg und wirklich absurde Situationen, ja, habe ich auch gerade wieder erlebt. Ne? Du läufst halt los mit deiner Stirnlampe. Es ist fast nichts mehr los, weil es dann eben auch relativ spät jetzt schon ist. Ne? Die meisten Leute sitzen dann in ihrer Unterkunft und auch die Einheimischen sind da nicht mehr so raus. Also hier gibt es jetzt auch nicht so ein Nachtleben groß. Es ist relativ klein, das Ganze hier. Und da musst du halt echt mit deiner Stirnlampe aufpassen, dass du da alles rechtzeitig erkennst. Weil, also ich kann mal ein bisschen aufzählen, was mir gerade so alles begegnet ist auf dem Weg. Also bestimmt eine Handvoll 30 Zentimeter langer Tausendfüßler, wo ich auch gesagt habe, da will ich auf gar keinen Fall näher kommen. Also die musst du aber rechtzeitig erkennen, weil du siehst die mit der Stirnlampe manchmal erst relativ spät und war es teilweise schon relativ knapp.
Ja, entschuldige, ich glaube, die sind auch giftig. Also ich habe auf Sansibar auch diese riesen Tausendfüßler gesehen und da wurde uns erzählt, da gibt es einige, die seien sehr giftig. Also ja, besser nicht anpacken und aufheben und so. Okay.
Ja? Ja, also wir haben hier schon gefragt, also ich glaube, richtig giftig sind hier kaum Tiere, also oder gar keins so richtig. Also uns wurde zumindest vor nichts explizit gewarnt, aber diese Tausendfüßer können auf jeden Fall beißen und die sehen auch fürchterlich aus und da willst du wirklich nicht nahe kommen. Und ich habe jetzt auch, sag ich mal, relativ dünne Carbon-Schuhe angehabt. Und da würde ich jetzt nicht drauf wetten. Ne? Die sind jetzt nicht dafür ausgelegt, dass die irgendwelchen großen Insekten oder irgendwelchen ekligen Tieren standhalten müssen, sondern die sollen einfach nur schnell laufen oder mich schnell laufen lassen. Und deswegen habe ich dann da meine Füße gut gehoben und bin da ausgewichen.
Und
du siehst die manchmal echt spät.
Und wir wollen den Tausendfüßlern natürlich auch nicht wehtun. Ne? Das wollen wir auch nicht. Okay, also Tausendfüßler, Hindernisse und was noch so?
Ja, also davon gibt es zwei Arten. Der eine ist richtig groß und dick und der andere ist eher so, also siehst du wirklich diese Beine und so lange Fühler. Also die sind mir begegnet, dann eine richtig dicke Spinne, die da über den Weg krabbelte. Auch die war schon so groß, dass du sie in Deutschland wahrscheinlich in der Größe nicht finden würdest. Da habe ich auch gedacht, komm, lass mal. Das hast du hier eh generell. Spinnen sind hier relativ viele in diesen Palmen, die hier wachsen. Ich glaube, die heißen Seidenspinnen oder so. Also die sind harmlos, die können zwar schon beißen, aber sind nicht giftig, aber die sehen auch so aus, dass wenn du da so eine leichte Spinnenphobie hast, dann bist du da schon wirklich ziemlich mitgenommen. Und mein Horror ist halt, wie ich mal in irgend so ein Netz reinzulaufen, aber die sind zum Glück immer abseits. Aber die sieht man ja auch relativ oft. Dann kamen mir zwei Krabben entgegen, aber jetzt so Königskrabben, also die gingen mir fast bis zum Knie. Die kamen auf einmal aus der Dunkelheit auf mich zu. Da weißt du halt auch erstmal nicht, was ist das schon wieder? Ja, also dann habe ich hier schon mittlerweile fast lieb gewonnen, zwei Hunde, ja, die auch konsequent jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe, hinter mir herrennen. Aber die habe ich jetzt mittlerweile auch als nicht allzu gefährlich eingeordnet. Aber klar, gebissen werden willst du natürlich hier auch nicht. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was die übertragen können. Aber es ist dann schon auch ein Abenteuer, was du hier immer wieder mal erlebst. Aber insgesamt natürlich dann schon auch ziemlich cool, ne? Wenn du da am Meer entlang läufst und so, manchmal auch ohne Musik. Das ist dann schon wirklich
ja, und vor allem
insgesamt sehr schön und hat natürlich was. Ne? Es hat einen gewissen Charme.
Ja, und vor allem, was denken die Leute? Die müssen ja irgendwie glauben, der Typ ist ja total bekloppt. Also ich kann mir vorstellen, dass es da sowas noch nie gegeben hat. Und grundsätzlich glaube ich, ein Marathonläufer mit einem Leistungsvermögen von unter 2:10 hat sich, glaube ich, noch nie einer auf einen ernsthaften Wettkampf auf den Seychellen vorbereitet. Das ist...
Also Henrik. Ja, man merkt das tatsächlich. Die Leute gucken einen schon so ein bisschen irritiert an, aber sind es insgesamt aber auch jetzt nicht unfreundlich so. Ne? Also einfach nur so ein bisschen irritiert. Und ich wurde bisher auch noch von keinem Fahrrad überholt. Also bisher bin ich da vorne. Also ja, es ist schon eine etwas skurrile Situation, da hast du vollkommen recht. Aber ich nehme die jetzt so an. Du hast eben auch angesprochen, Laufband, ob das eine Option ist. Es gab hier tatsächlich oder gibt hier tatsächlich so ein Fitnessstudio, wo wir heute reingegangen sind, das haben wir entdeckt, dass auch dann halbwegs klimatisiert ist, also schon ein deutlicher Unterschied zu draußen. Aber das Band habe ich jetzt leider auch zerstört. Also das hat 6 Kilometer gehalten und dann ist es, glaube ich, ja, irgendwie durchgebrannt oder so. Also tut mir leid für den Besitzer. Aber ja, die Höchstgeschwindigkeit war 16 km/h und die bin ich dann schon gelaufen auch. Und dann ging das leider nicht allzu lange. Deswegen ist das leider keine Option, aber... Ja, ich werde das jetzt so machen. Ne? Ich werde jetzt hier vormittags in der absolut Gluthitze dann eher so ein bisschen einen kurzen und etwas lockeren Dauerlauf machen, der dann aber schon wirklich auch egal so eine Herausforderung ist. und oder abends in der Dunkelheit versuche ich dann etwas längere Dauerläufe oder auch mal, wenn ich was mache, was Intensiveres zu machen. Das Schöne ist ja, dass ich jetzt zumindest nicht mehr Großform aufbauen muss, sondern eher meine Form von Berlin möglichst gut konservieren muss, dass ich da zumindest in einer guten Form stehe. Ich werde sicherlich jetzt nicht in der Topform sein von Berlin in New York. Das muss aber jetzt auch gar nicht sein. Ich will natürlich schon die beste Leistung, die ich kann, abrufen. Aber ich war mir natürlich von vornherein klar, einen gewissen Kompromiss gehe ich jetzt eben ein. Und also, dann ist es manchmal so. Ne? Ja, also auch ein Profisportler hat dann ein Privatleben.
Also ich habe ja Leute, die, wie soll ich sagen, ich glaube fest daran, dass Henrik eine gute Leistung abliefern wird und dass es ihm gut tut. Ich glaube, es wird dir gut tun, weil ich meine, eine Woche dauert es noch und dann hast du ja noch davon gesprochen, dass du die Bundeswehr WM oder so laufen willst, ne? So ein Halbmarathon noch in Luzern in der Schweiz, da hast du ja dann nochmal so einen richtigen Kick, so einen richtigen Wettkampf und ich bin fest davon überzeugt, dass dir diese in Anführungszeichen Trainingsruhe, die jetzt natürlich diesem Umstand der Seychellen geschuldet ist, dass dir das gut tun wird. Warte mal ab. Also wie viele Kilometer machst du so jetzt an Umfang in der Woche?
Ja, es geht jetzt erst so los. Ne? Also ich hatte jetzt 2 Wochen, die ich jetzt schon auch bewusst kürzer getreten bin nach Berlin. Ich hatte ja dann auch noch den Marathon, den ich für Esther gepaced habe. Das war auch nochmal eine heftige Belastung, die drauf kam, ne, auf meine absolute Bestzeit. Dann 7 Tage später nochmal Marathon, auch wenn der jetzt nicht ganz so krass schnell war, aber es war immerhin nochmal Marathon drauf. Deswegen brauchte ich auch 2 Wochen, die jetzt wirklich ruhiger waren. Das waren dann eben nur 70, 80 Kilometer in der Woche jetzt. Da sind es... Ja, weil ich auch erst eigentlich ab der Hälfte der Woche so richtig eingestiegen bin. Ja, weiß ich nicht, mache ich jetzt 25 Kilometer am Tag. Ich hatte jetzt auch mal einen Tag mit 35 drin. Das war der erste Tag, wo ich hier so richtig voller Euphorie reingestartet bin. Aber da habe ich auch schnell gemerkt, dass das ist nochmal was anderes, weil der ganze Untergrund natürlich Asphalt ist. Ne? Nicht wie bei uns in der Eilenriede in Hannover im Wald, wo du dann eben auch gelenkschonend unterwegs bist. Das knallt dann natürlich auch noch schön drauf auf der Achilles. Also ich muss hier so ein bisschen so einen Mittelweg finden. Das wird bei mir so sein, so 25 Kilometer am Tag, das ist so mein Soll, verteilt auf 2 Dauerläufe. Dann werde ich jetzt versuchen, 2 Tempoeinheiten noch unterzubringen und vielleicht auch 2 Longruns. Und dann wäre das in Ordnung so. Ne? Dann habe ich nämlich mit der CISM Militär-WM im Halbmarathon in der Schweiz dann eben auch nochmal einen sehr, sehr guten Reiz, den ich jetzt auch, auf den ich mich sehr freue, dass ich den auch setzen kann. Also unabhängig davon, dass ich mich auf den Wettkampf freue, ne? Weil es auch das erste Mal ist, dass ich der Bundeswehr, die mich jetzt auch schon seit vielen Jahren sehr, sehr stark unterstützt, dann eben auch mal was zurückgeben kann. Aber eben auch jetzt als Trainingsreiz wird dieser Wettkampf umso wertvoller. Natürlich ist er relativ dicht dran als Halbmarathon, noch mal 1 Woche vor New York. Aber jetzt unter diesen Umständen, glaube ich, ist das sogar eher eine positive Sache. Und dann wird mein Tapering natürlich jetzt auch nicht so lang sein wie sonst. Ne? Das sind das sonst dann 12 Tage. Das werde ich jetzt eben eher dann auf 6 Tage reduzieren. Also es ist jetzt wirklich keine lehrbuchhafte Vorbereitung. Das war aber jetzt von vornherein auch klar. Ne? Berlin, schaut euch an, das war lehrbuchhaft. Da habe ich das so gemacht, wie ich es wollte, alles. Keine Kompromisse eingegangen. Und jetzt in New York, das ist dann sozusagen die Zugabe, die noch kommt. Und die nehme ich durchaus ernst, aber eben auf eine andere Art, weil ich jetzt eben auch das ein oder andere Zugeständnis im privaten Bereich gemacht habe. Und ich bin selber am gespanntesten, wie sich das auswirken wird. Wenn du mich aufmerksam verfolgt hast in den Jahren zuvor, dann bin ich meine Olympianorm für Tokio in Sevilla im Februar auch gelaufen mit einem Urlaub, mit einem Karibikurlaub, wo ich auch ziemlich hart trainiert habe, aber eben auch einen Urlaub gemacht habe. Und dann war ich auf einmal, ich war aber mental so erholt, dass das eben auch sich sehr positiv ausgewirkt hat. Also deswegen bin ich selber auch mal wieder gespannt und ja, wie so oft ist es das nächste Experiment, was ich hier mache, weil ich eben aber diese komfortable Situation habe, dass ich jetzt eben schon diese Top-Leistung in Berlin stehen habe und das gibt mir natürlich jetzt auch ein bisschen Sicherheit und oder hält mir den Rücken auch in gewisser Weise frei.
Apropos mentale Power, du, bei mir rollt es wieder richtig rund und ich sage dir, ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass ich einfach ja locker und gelöst vom Kopf an die ganze Sache rangehe. Ich habe mich in den letzten Wochen gar nicht mehr wirklich mit Zeiten beschäftigt. Ich war da jetzt nicht mehr verbissen. Ich glaube, diese Halbmarathon-Absage in Köln, also dass ich eben keinen Wettkampf gelaufen bin, das hat mir dann auch gut getan und hat mir wieder so eine Leichtigkeit zurückgebracht. Und ich habe es einfach verstanden, jetzt in den letzten Wochen diese Gesamtbelastung, von der wir auch immer gesprochen haben, richtig zu analysieren und für mich einfach daraus die Schlüsse zu ziehen, dass ich im Training ein bisschen zurückgefahren habe, bin jetzt so 4-mal die Woche gelaufen, das ist natürlich nicht wenig, aber ich habe gemerkt, mit der Brechstange geht es nicht und du, diese Schmerzen, die ich hatte im unteren Rücken, ne, wo ich dann dachte, piriformis, ich hatte ja nie eine richtige Diagnose, wie verflogen, es rollt gerade wieder richtig gut. Ja, anders als bei dir ist der Herbst ja angekommen, du hast es wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, Social Media, es ist kühl, also es ist normal, es ist so, wie es Mitte Oktober halt auch ist, ne? Aber es war krass, weil am Freitag hatten wir nochmal wirklich frühlingshafte Temperaturen, sommerlich ist vielleicht übertrieben, aber da waren es nochmal über 20 Grad und dann stürzte es in der Nacht richtig ab und jetzt haben wir um die 10 Grad in Köln und das fühlt sich jetzt natürlich richtig kalt an. Ne? Ich bin heute zum ersten Mal in einer langen Hose gelaufen, im Rhein, im Rhein, nee.
Geschwommen.
Am Rhein. Und das war toll, weil die Luft, die ist ja so klar. Du, ich war, den Knacki kennst du ja auch, ich war hier mit meinem Laufbuddy Knacki unterwegs, der übrigens in einer super Form ist, das muss ich mal sagen. Der Mann ist 61 Jahre alt, sieht natürlich viel, viel jünger aus. Der ist im Moment richtig stark drauf. Der hat ein Programm absolviert. Der läuft jetzt seine Tausender, hat jetzt am Dienstag oder wann 10x1000 auf der Bahn gemacht. Knapp unter 4 Minuten mit 1:30 Pause. Und also das finde ich schon richtig stark. Also ich denke mal, 5 Kilometer will er jetzt irgendwo rennen, ein Wettkampf, das wird er unter 20 Minuten kommen. Das ist echt klasse. Und das mit
okay, das ist ja ein Ding.
Das ist echt stark. Und ich glaube, es hat mir gut getan, dass ich in den letzten Wochen mit ihm auch die Tempoeinheiten gelaufen bin. Das war für mich so ein bisschen langsamer als noch vor einigen Wochen, als ich halt deutlich fitter war. Und jetzt nicht falsch verstehen, diejenigen, die jetzt denken, oh, du Angeber, 4er-Schnitt ist da super schnell. Natürlich gemessen an dem, was ich vorher mal laufen konnte, habe ich da so ein bisschen zurückgeschraubt und habe gedacht, nee, komm Knacki, ich laufe mit dir mit und eben nicht mit den Mädels und fange direkt wieder an, mich irgendwie auszupowern und habe ein bisschen auf den Puls dann geachtet und habe immer geschaut, dass ich bei den Tempoläufen nicht irgendwie groß über 170er Puls, man muss sagen, mein Maximalpuls ist relativ hoch, ich kenne jetzt nicht ganz genau die Grenze, bin aber mal mit Brustgurt und jetzt letztens in einem längeren Intervall, wo ich dann einfach mal zum Schluss richtig Knallgas gegeben habe, bin ich noch auf 195 gekommen, also ich denke mal, wenn ich mich wirklich ausbelaste, kann ich auch noch an der 200er Marke kratzen, also ich bin sehr hochpulsig. Und worauf ich hinaus wollte, dass es mir einfach gut getan hat, ja, bei den Tempoläufen ein bisschen zu reduzieren, langsamer zu machen und so die Form wieder aufzubauen und die Dauerläufe dazwischen auch wieder deutlich langsamer gemacht habe. Und siehe da, mir geht's wieder besser und ich habe einfach vom Kopf her, und da schließt sich der Kreis, richtig Bock auf Laufen und es macht einen Spaß jetzt gerade in dieser Herbstluft. Du merkst, ich bin motiviert und ja, ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Eben am Rhein, 15 Kilometer gedreht, schön ruhig, klasse.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Also diese mentale Erholung, die muss man wirklich richtig ernst nehmen. Das ist jetzt auch ein Thema, was gerade bei Esther jetzt auch sehr wichtig ist, ne? Die jetzt auch relativ harte, anspruchsvolle Monate hinter sich hat und jetzt nach dem Köln-Marathon dann eben auch dringend sich da, wie ich mal, komplett erholen muss. Und das ist dann eben nicht nur auf körperlicher Ebene so, sondern eben auch auf dieser mentalen Ebene. Und da ist es dann, und du hast es auf deine Art eben gemacht, ne? Aber das kann man natürlich machen mit dem Urlaub oder auch mal mit einer Saisonpause. Ja, also im Grunde ist dieser Urlaub jetzt für sie die Saisonpause. Und wir sind ja jetzt gerade in so einem Punkt, ne, dass viele Athleten, die gerade noch auf der Bahn unterwegs sind, also die eine Bahnsaison hinter sich hatten, die jetzt ihre Saisonpause sozusagen absolviert haben, langsam wieder ins Wintertraining einsteigen. Viele, die jetzt ihren Marathon schon gelaufen sind, ne, für die ist die gleiche Situation, dass sie jetzt eben einfach mal runterfahren müssen und nicht dann schon wieder sich direkt ins nächste Rennen stürzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ne, weil ich das selber jetzt ja in dem Fall genauso mache. Ich habe ja auf Berlin jetzt im Grunde direkt New York draufgesattelt. Ist in meinem Fall da eben eine persönliche Entscheidung und ja, ich habe vielleicht auch eine etwas höhere Belastungsverträglichkeit mir jetzt über die Jahre erarbeitet. Aber auch ich werde jetzt nach dem New York-Marathon ganz, ganz massiv rausgehen aus dem Training und wirklich eine mehrwöchige, komplette Laufpause machen oder wenn überhaupt dann nur, wenn ich mal wirklich Bock habe, meine Beine auszuschütteln, dann vielleicht mal einen kurzen Dauerlauf machen. Und das ist schon wichtig, ne, dass man das immer sich vor Augen führt. Man muss ab und zu einfach auch mal rausgehen aus den Belastungen, damit man eben wieder frisch durchstarten kann. Und ja, sag ruhig.
Nee, ich wollte sagen, was ich halt auch merke, das ist immer natürlich sehr individuell, aber bei mir ist es so, ich kann das ja nicht mit Henrik vergleichen, ne? Ganz anderes Niveau und auch natürlich eine ganz andere Trainingsbelastung, aber mit dem Job, mit dem Alltag, ich merke einfach, dass ich mir eine Zeit lang, ich will jetzt gar nicht hier unserem Podcast Vorwürfe machen, aber da habe ich dann wieder so insgeheim gedacht, ich will zu viel und Richtung Halbmarathon und 10 Kilometer und war unterschwellig ein bisschen verbissen, dass ich gedacht habe, komm, das muss doch wieder laufen, ich will wieder hier unter 35 laufen, über 10 und dies und das. Und da habe ich einfach gemerkt, angefangen beim Rücken und Wehwehchen und verkrampft und irgendwie lief gar nichts. Und jetzt gerade bin ich so befreit vom Kopf, dass ich mir selber so eine Ruhe geholt habe und einfach sage, Mensch, halt dich fit, du bist jetzt 40 Jahre alt, mach locker, genieße einfach das Laufen auch als Ausgleich zum Job. Ich hatte jetzt am Dienstag, habe ich dann ganz stolz ja auch nochmal gepostet, so eine Situation, ja, da wollte ich eigentlich mit dem Knacki gemeinsam diese 1000-Meter-Läufe auf der Bahn machen als Intervalltraining. Ich hatte da diese Moderationswoche in Dortmund, bin dann spät losgekommen, stand im Stau auf der A1 und das hat natürlich alles nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich um 8:30 abends losgelaufen und dachte, komm, jetzt gehst du ganz locker und schaust einfach mal, wie du dich fühlst. Und da habe ich schon gemerkt, so die ersten 5 bis 10 Minuten, ach Mensch, das läuft ja eigentlich ganz rund. Und dann ist hier mein Ersatzprogramm zur Bahn einfach von mir Nippes aus runter ans Rheinufer bis zur Zoobrücke. Das sind so 3 Kilometer, dann bin ich schön warm. Und dann habe ich da meine Intervalle gemacht. Dann bin ich einmal 2 Kilometer zügig, dann wieder so 800 Meter locker. Dann habe ich das nächste Intervall, waren dann 2,3 Kilometer zügig und dann nur so ein paar hundert Meter locker. Ich glaube so 200, 300 Meter locker und dann nochmal so 1,7. Also ganz krumm, also keine Distanzen, wo ich an irgendwelche Zeiten denke, sondern einfach nur Gas gebe, um Spaß zu haben, um mich im Kopf frei zu machen, um aus Freude am Laufsport zu rennen. Und das war so ein Dienstag. Und dann hatte ich so ein 10-Kilometer-Programm, Tempowechsel und hab mich gefreut wie Bolle und mich richtig toll gefühlt und war noch irgendwie natürlich dann aufgepusht und konnte erst um 12:30 irgendwie einschlafen und zur Ruhe kommen. Aber alles so super positiv. Das zeigt mir dann einfach, hey, Laufen ist klasse und ich muss jetzt auch, wofür soll ich mir da irgendwelche falschen Leistungszwänge oder Ansprüche selbst da machen? Also Leute, bleibt locker, so wie ihr Spaß habt und natürlich soll man sich Ziele setzen, aber wenn es dann einfach mal nicht so läuft, dann nimmt man ein bisschen raus und dann kommt das von alleine wieder.
Aber eins bist du uns schon schuldig, ne? Was ist denn jetzt dein nächstes Ziel, auf das du hinarbeiten möchtest? Muss jetzt kein großes, überragendes Ziel sein. Hast ja im Grunde dich jetzt lange auf den Köln-Halbmarathon vorbereitet, auf die Wette, ne? Schnellster Kürbis, ihr wisst Bescheid. Die ist jetzt leider geplatzt. Was strebst du jetzt an? Was ist dein nächstes Ding?
Also erstmal, der schnelle Kürbis hat mir heute eine Nachricht geschickt. Der hat einen tollen Herbstlauf absolviert, über 10 Kilometer in Refrath in 34:30. Chapeau an dieser Stelle. Spitzenzeit. Ja, mein nächstes Ziel wird auf jeden Fall dieser Silvester-Crosslauf in Gummersbach, wo ich schon so oft von erzählt habe, den ich liebe, den ich klasse finde. Da werde ich am Start stehen, definitiv. Ja, also ich hoffe, jetzt kommt nicht irgendwie ein Beinbruch oder eine schwere Erkältung dazwischen. Ja, bei mir wird es ja so sein, dass ich jetzt, und da freue ich mich auch riesig drauf, jetzt noch eine Woche arbeite und dann 2 Wochen nochmal Urlaub habe. Ich habe es schon mal angedeutet, da fahren wir nach Südtirol. eine Woche oben im Finchgau, beziehungsweise im Oberfinchgau, wer sich auskennt, nicht weit vom Reschensee entfernt, dann eine Woche in der Nähe von Meran und da werde ich natürlich laufen und wandern, also hauptsächlich wandern, aber mich dann auch so lauftechnisch hoffentlich fit halten. Und wenn ich dann wiederkomme, werde ich wahrscheinlich vor dem Silvesterlauf, das ist ja noch ein bisschen hin, einfach hier mal schauen, was in der Gegend noch so geht. Also ich weiß, dass es natürlich am 3. Dezember gibt es hier in Köln, in Lindenthal, den Nikolauslauf. Das ist immer eine recht schnelle Runde, ein 10-Kilometer-Lauf. Den mache ich vielleicht mit. Jetzt kommt mir, ja, da dummerweise noch so eine Hochzeit dazu, also meine eigene Hochzeit dazwischen Anfang Dezember, da machen wir standesamtlich so eine Unterschrift. Muss ich dann mal schauen, wie das so verläuft. Sonst hätte ich da noch so einen Lauf, auch bei mir im Oberbergischen. Das ist der Glühweinlauf in Marienhagen. Das ist so ein Ziel. Ja, also kleinere Veranstaltungen hier werde ich auf jeden Fall 2-3 Dinger mitnehmen und dann der Silvesterlauf. Also das sind so meine Ziele. Einfach Spaß haben und gerne auch nochmal so ein Unterdistanzding, also weniger als 10 Kilometer. Und ja, und sonst einfach fit bleiben und Spaß haben und laufen lassen. Ja, aber konkret auf deine Frage, Silvester-Crosslauf.
Super. Also. Ja, es ist ja was passiert, ne? Was der Elefant im Raum, der sich aufdrängt.
Ja.
Der Weltrekord im Marathon ist gefallen. Meine Frage, ziehst du aus diesem Ding, was da passiert ist in Chicago, Motivation? Oder was ist dein Gefühl, als du von dieser Zeit gelesen hast? Ich habe es tatsächlich gesehen, das Rennen in so einem Livestream. 2 Stunden glatt und 35 Sekunden, neuer Weltrekord von Kelvin Kiptum. So ein bisschen hat es sich ja angedeutet, schon bei den ersten beiden Marathons, die er gerannt ist, auch beide schon in 2 Stunden 1. Also ja, klar, da war schon klar, dass da ein absoluter Ausnahmestar heranwächst. Aber jetzt ist es tatsächlich eben auch passiert und diese Marke von Elliott wurde gebrochen. Wie hast du es wahrgenommen?
Ich habe natürlich auch gelesen, ich habe gehört, ich habe gesehen, ich habe, um hier bei unserem Medium zu bleiben, auch die Kollegen, sowohl den Bestzeit-Podcast fand ich sehr gut, also Grüße an dieser Stelle, auch interessante Infos, die Ralf Scholte ausgepackt hat, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was Kiptum so trainiert hat in den letzten Jahren, habe ich alles wahrgenommen, auch der Auslaufen-Podcast hat sich ja damit beschäftigt. Ich muss sagen, Motivation ziehe ich da gar nicht mehr. Also ich persönlich, ne, jetzt nicht falsch verstehen, mir ist das egal, ob jetzt einer 2 Stunden, 2:01, 2, das ist für mich so weit weg und das ist so, zum Beispiel heute wurde auch wieder Amsterdam mit 2:04 gewonnen, das ist für mich kein Unterschied. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, diese Schallmauer, 2 Stunden, ob der jetzt, natürlich wird das irgendwann fallen, das sind jetzt noch 36 Sekunden, die er da weg ist, das wird passieren, aber das bringt mir persönlich jetzt überhaupt nichts. Ich finde, ist erstmal Unschuldsvermutung, finde ich es unglaublich, dass ein Mensch in der Lage ist, so schnell zu laufen. Das ist erstmal absoluter Wahnsinn, das ist gigantisch, das ist toll, Respekt, Glückwunsch. Das sind Zeiten, die sind sowas von weit weg. Also selbst einer, der wie ich mal in der Jugend etwas schneller war und ich bin auch mal einen 3-Minuten-Schnitt 5 Kilometer lang gelaufen. Das heißt, ich kann das schon für mich hochrechnen, dass ich mal irgendwie zumindest 5 Kilometer in Henriks Tempo laufen konnte. Ich kann da ja jetzt irgendwie dann hindenken, aber dieses Tempo, das ist ja nochmal so weit weg von deinem Tempo, was schon unglaublich schnell ist, da kann ich, das kann ich gar nicht greifen. So, das zum Ersten. Dann muss ich immer sagen, es wurde viel gesprochen, ja, der kommt wie der eine sagt, Phönix aus der Asche, das waren glaube ich die Worte hier von Philipp Flieger. Ja, natürlich war es erst sein 3. Marathon. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer mal ein Phänomen, dass ein super talentierter Mensch auftaucht und das ist auch alles ohne Doping vielleicht möglich. Ich weiß es nicht. Es gibt Kontrollen, natürlich, also du merkst, ich monologisiere, ich denke gerade laut, ich weiß es nicht. Also für mich, in meinem Alltag als Hobbyläufer ändert der Weltrekord von Kelvin Kiptum überhaupt nichts. Punkt. Ich finde das toll, dass Menschen so schnell laufen können und finde es irre. Ich gucke aber lieber und ich persönlich habe auch mehr Spaß daran, mir so ein Battle anzugucken, wenn eine Gruppe von 5, 6 Mann vorne um einen Sieg kämpft. Und ob da jetzt am Ende eine 2:10, eine 2:14 oder 2:01 rauskommt, das ist mir völlig egal. Aber ich will diesen Spaß am Sport, dass es da Mann gegen Mann, dass es da zur Sache geht und gefightet wird und man ein bisschen Taktik und der eine hat sich vielleicht verzockt, weil er zu schnell angegangen und dieses Hin und Her, das ist für mich das Spannende und nicht, dass einer irgendwie in 21 km/h einfach 1 Kilometer vor dem gesamten Feld einen Marathon gewinnt. So, ja.
Kann ich gut nachvollziehen, dass diese Rennen natürlich für die Zuschauer immer spannender sind zu gucken, wenn wirklich Leute sich duellieren oder im besten Fall sogar noch eine größere Gruppe um den Sieg kämpft. Ja, also seh ich ähnlich. Also ich habe das Rennen, wie ich ja live gesehen in so einem Stream, bei Facebook ging das glücklicherweise. Und ja, ich kann dir wiedergeben, was ich dabei so empfunden habe. So, ne? Ich habe dann auch die Splits immer wieder gesehen und hatte eigentlich die ganze Zeit, ne? Also ich erinnere mich noch früher an Zeiten, wo Bekele oder solche Leute gerannt sind. Da habe ich wirklich gedacht, boah, geil, und es hat mir so eine Euphorie gegeben. Aber da war es die ganze Zeit eher so ein Gefühl von, ich war eher bestürzt, als ich das gesehen habe, was sich da abgespielt hat. Ne? Und dann eben auch diese Splits dann von Kilometer 30 bis 40, ich glaube, das war knapp über 27,50, ne? Wo er dann, wie ich auf diesem Weltrekordniveau, dann einfach nochmal anfängt, nochmal einen Gang hochzuschalten und in eine völlig absurde Dimension. Ne? Zweite Hälfte dann in 59, 40, eine 40er Zeit, glaube ich. Also
nur ganz kurz, nur ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Was ich mir genau an diesem Punkt gedacht habe, dein alter Kumpel, ne, Amanal Petros, deutscher Rekordhalter im Marathon, ist kurz vor dem Berlin-Marathon, ist er ja eine 10.000 auf der Bahn gelaufen. Anschlag. Anschlag. In 27,50 oder so. Oder lass es 48 gewesen sein. Diese Zeit läuft Kevin Kipdum zwischen Kilometer 30 und 40. Das ist doch völlig absurd.
Ja, also es sah tatsächlich so aus. Es gab ja noch einen Athleten, der da bei ihm dran war, dass der total eingebrochen wäre und wirklich nicht mehr konnte und einfach dann den Kontakt verloren hat. Aber der ist kaum langsamer geworden. Das war das Absurde daran. Es war einfach, er ist so viel schneller geworden, dass er den da auf 2:01-Niveau, ne, so war die hochgerechnete Zeit, einfach komplett stehen gelassen hat und deklassiert hat. Und dann kam er, glaube ich, auch nicht ins Ziel mehr am Ende. Aber das war schon Wahnsinn. Und das habe ich tatsächlich mir alles angeguckt und hatte nie so das Gefühl, geil, das ist jetzt was Gutes, was hier passiert, was unseren Sport voranbringt. Und ich hatte immer so ein ganz beklemmendes Gefühl. Und das war nicht angenehm so. Ich habe keine Ahnung, ne, natürlich, wie diese Leistung zustande kam. Du hast ja eben gerade auch mal den auf Ralf Scholl angespielt, der so ein bisschen das Training wiedergegeben hat. Ne? Das habe ich jetzt selber nicht gesehen, aber du hast mir eben geschildert. Ne, das ist natürlich unglaubliches Brett, können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was da gemacht wurde. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht gut, was da passiert. Und wo dieses Gefühl dann wirklich komplett Überhand genommen hat, war im Ziel. Ne? Also er kam ins Ziel und es war einfach das Gegenteil von irgendeiner Erschöpfung zu sehen. Ne? Also er ist dann da in die Arme gefallen von dem Manager, er ist auf den Boden gegangen, wieder hochgegangen, direkt umgedreht, auf die Gerade, hat nochmal sich feiern lassen. Und es war einfach nicht zu sehen, auch nur die geringste Ermüdung. Und das ist halt immer das, wenn du selber diesen Sport machst, auch jetzt, ich würde jetzt schon sagen, dass ich es auf einem hohen Niveau mache, auch auf Profiniveau, und ich weiß halt, wie ich mich fühle, wenn ich in so ein Ziel komme und eine Bestzeit renne. Du hast die Bilder gesehen, wir haben sie, glaube ich, bei uns bei Instagram auch gepostet. Ich lieg da im Ziel und du machst halt gar nichts mehr so, ne? Und du liegst da und bist einfach froh, dass du angekommen bist. Und der kickt diesen Weltrekord halt weg, nicht mal mit gleichmäßiger Pace, sondern eben nochmal mit einer zweiten Hälfte, die nochmal deutlich schneller war. Und ist dann im Ziel und es ist einfach nicht zu sehen von so ein bisschen Ermüdung. Und das ist immer so eine Sache, wo ich denke, boah, das fühlt sich nicht gut an, wenn man das sieht. Ne? Also das ist das, was ich dabei empfunden habe, als jemand, der wirklich jetzt nicht allzu weit weg ist von diesen Leistungsdimensionen. Und ich habe selber auch noch einen Long Run gemacht nach diesem Marathon. Und normalerweise ist es wie so, wenn ich mir so einen Straßenlauf angucke und coole Sachen passieren, schnell Zeiten gelaufen werden, dass mir das dann so einen Schwung mitgibt, ne, dass ich dann selber Bock habe zu laufen. Und das war in dem Fall komplett das Gegenteil. Ne? Also ich weiß, ich habe da so ein bisschen gehadert mit der ganzen Situation und war froh, dass Esther mich zum Beispiel dann auf dem Fahrrad begleitet hat, weil dieser Marathon mich nicht aufgebaut hat, sondern ich hatte eher das Gefühl, was ist da jetzt schon wieder passiert? Das kann nicht gut sein, was da passiert ist. Und es ist einfach zu unerklärlich. Wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Ich kann es natürlich auch nicht beweisen. Aber deswegen schildere ich eben nur die Gefühlslage, die ich als jemand, der relativ nah dran ist an der ganzen Szene, empfunden habe. Und ja, und das war vor allem dann eben durch diese Bilder im Ziel auch, die mich da wirklich gestört haben, wo ich gesagt habe, dann tu doch wenigstens so, als wärst du ein bisschen angestrengt gewesen. Ne? Und ja, ich weiß nicht. Schwierig.
Ja, es ist schwierig. Auf der anderen Seite, man will auch keinem Unrecht tun. Ne? Jetzt überleg dir mal, der Junge ist einfach sowas von riesig talentiert und trainiert wie verrückt und bringt wirklich die Leistung. Ich weiß es nicht. Wir müssen es einfach wie alle weiter beobachten. Aber du hast eben noch ein ganz interessantes Detail angesprochen. Und zwar hat ihm einer nicht gratuliert, ne? So wie du meinst.
Ja, also das ist wirklich so ein dröhnendes Schweigen, was ich wahrgenommen habe. Also ich bin jetzt nicht auf allen Social-Media-Kanälen, also hier eben Twitter X, wie es jetzt heißt, bin ich nicht drauf. Aber ich meine jetzt auch gelesen zu haben, ich habe jetzt auch vor dem Podcast nochmal reingeschaltet und gegoogelt, dass immer noch die Gratulation aussteht von Elliot an den neuen Weltrekordhalter. Und das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, weil es im Grunde eigentlich zum guten Ton gehört, ne? Dass wenn ein Weltrekord gebrochen wird, dass der ehemalige Weltrekordhalter dann schon eine Gratulation ausspricht. Und gerade bei jemandem wie Elliot, ne, der ja dann schon komplett auch als Gentleman rüberkommen möchte und auch die Sprüche mit No Human is Limited und so weiter, im Grunde der wäre, wo ich gesagt habe, das ist der Erste, der jemanden gratulieren würde. Und das fand ich sehr interessant. Also ich würde super gerne erfahren, warum das so ist, die Gründe dahinter. Und es gibt den einen oder anderen Artikel, der auch schon geschrieben wurde, dass in Kenia auch tatsächlich viele Leute sich fragen, warum das so ist und einige auch das aktiv fordern, wie kann das sein. Ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wenn du oder auch jemand von unseren Hörern da mehr Infos hat, würde ich mich da sehr freuen, wenn da einer was uns sagen könnte. Aber es ist mir auf jeden Fall total aufgefallen. Und ja, ich war eben noch auf dem Account, auf jeden Fall bei Instagram. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Bio bei ihm. Also da steht jetzt nicht mehr Weltrekordhalter. Und das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, auf jeden Fall. Also weil vor allem, ich kenne ja jetzt Elliot Kipchoge auch nicht persönlich, aber so wie man ihn einschätzt, so die Außendarstellung, und da nehme ich ihn als absoluten Sportsmann wahr, ein ganz bescheidener, zuvorkommender Typ, der mit Sicherheit gratuliert. Und ja, ich weiß nicht, ob die eine Vorgeschichte haben, ob die sich überhaupt persönlich richtig kennen, ob die sich mal begegnet sind, man weiß es nicht. Ne? Ich fand halt nur, ich möchte jetzt hier nicht den Kollegen von Bestzeit irgendwie in die Parade fahren und die Rechercheergebnisse von Ralf Scholz, hört da selber mal rein, das fand ich persönlich sehr interessant, so viel sei gesagt, der scheint unglaublich viel zu trainieren, da war auch mal die Rede von 300 Kilometern die Woche, das haben schon andere versucht, aber auch auf einem sehr harten, hohem Temponiveau dabei. Das ist nicht nur Kilometerfresserei, sondern da wird auch richtig parallel geballert. Was mir hängen geblieben ist, dass da irgendwie einmal die Woche wirklich ein sehr intensiver Tempodauerlauf von 30 bis 40 Kilometer anstehen soll, so wie es da geschildert wurde. Und er ist auf jeden Fall mal aufgetaucht in diversen Listen, Halbmarathon, irgendwann mal schon 2013, 2014 in Eldoret in der Höhe gelaufen. Also es gibt schon den Namen in Ergebnislisten, die auch etwas weiter zurückliegen. Also der hat schon eine Laufhistorie. Ne? Wie ich glaube, beim Alter ist man immer noch nicht ganz sicher, wie alt er jetzt wirklich ist, aber ist ja auch egal. Also hört gerne mal rein. Ich fand es nur verblüffend mit diesen 300 Kilometern. Ich denke ja schon bei dir immer, du hast einen Schaden mit 200.
Ja, aber es kursiert ja auch gerade ein spannendes Zitat, ne, von seinem Trainer, der sagt, dass er sich schon auch Sorgen macht um ihn. Meint, wenn er hier so weit auf diesem Niveau und auch diese Umfänge läuft, dass er Angst hat, dass er in wenigen Jahren schon verbrannt ist, ausgebrannt ist und dass dann sich nicht auf Dauer da oben halten kann. Also fand ich schon interessant, ne, wenn der eigene Coach das öffentlich sagt, ist schon auch ungewöhnlich. Also der scheint natürlich schon ein absolutes Trainingsbiest auch zu sein. Das muss man auf jeden Fall anerkennen, wenn man sich mal anhört.
Ich meine, und ich ehrlich jetzt, das auch wieder nicht falsch verstehen, Doping hin oder her, das musst du erstmal bringen. Ne? Also das musst du auch jetzt wenn du musst ja erstmal überhaupt dieses Training durchstehen. Du musst es ja erstmal schaffen, diese Wochenumfänge und dann auch in dieser Intensität zu verkraften. Also rein physisch jetzt, ne? Und das muss man alles erstmal packen, ne? Also ich meine auch Lance Armstrong, EPO und das gesamte Doping hin oder her, 7-mal am Stück diese Berge so hoch zu knallen und das überhaupt zu überleben, das ist ja schon völlig bekloppt, ne? Nur diese Vergleiche kamen natürlich bei mir eben, als du angesprochen hast, dass einer praktisch vorne wegläuft, dann finde ich es immer so traurig, weil die Tour de France, mir geht es doch nicht darum, eine Fabelzeit in Alpe d'Huez zu erleben, am Berg, sondern ich will das Mann gegen Mann, ob die jetzt da mit 16, 17 oder 23 km/h hochfahren, das ist mir doch völlig egal, ne? Also das ist ja immer irgendwie das Traurige an der Geschichte, ne? Aber gut. Ja,
aber es ist ein spannender Vergleich. Also ich habe tatsächlich auch mit ein paar Leuten bei Instagram geschrieben, die mich auch gefragt haben zu meiner Meinung, als kurz nachdem das Rennen durch war. Und da fiel schon sehr oft dieser Vergleich auch Radsport in dieser Lance Armstrong-Phase. Ich hoffe tatsächlich, dass wir nicht im Laufen jetzt in so ein Zeitalter oder in so eine negative Ära fallen. Ich hoffe es nicht. Es war natürlich auch bei den Frauen auf allerhöchstem Niveau. Ne? Sifan Hassan ist die zweitschnellste Zeit, die jemals gelaufen wurde, von einer Frau gerannt. Und die war auch lange Zeit unterwegs auf 2.11er-Kurs. Ne? Also diese 2.11, die jetzt in Berlin gerannt wurde, das ist offensichtlich jetzt bei vielen im Visier. Ne? Also sie war auch nicht alleine. Die Vorjahressiegerin ist auch mitgerannt auf dieses Tempo. Die kam zwar jetzt nicht ganz durch, aber die waren schon verdammt lange auf diesem Tempo. Und ja, dann kommt man immer noch mit einer 2.13 an. Also auch da waren wahnsinniges Niveau, also es ist unglaublich, was gerade los ist, auch im Frauenbereich. Spannend fand ich in Chicago tatsächlich auch noch das Männerrennen, weil da ja auch der Vergleich von Deutschland zu den USA spannend ist, ne? Weil wir in Deutschland jetzt mindestens auf Augenhöhe sind mit den Amerikanern, ne? Und das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Die haben ja nochmal eine ganz andere Leistungshistorie und auch eine andere Mentalität so in der Gesellschaft, also was Sport und Spitzensport angeht. Und da ist schon cool, dass wir da mit den deutschen Leistungen mithalten können. Es war ja tatsächlich so, dass noch keiner tatsächlich die Olympianorm unterboten hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und dann schon auch viele in den USA sicherlich hingeschaut haben, wie sich da die Amerikaner schlagen werden. Weil auch für die ist jetzt nicht mehr ewig viel Zeit, Norm zu rennen. Und da waren natürlich einige starke Leute da. Galen Rupp, sehr prominent, aber auch hier in Conor Manns. Den kennen wir noch aus Boston, ne, da, wo ich auch gelaufen bin, der lange Zeit dann tatsächlich ganz vorne mitgerannt ist, da eingebrochen ist. Aber Conor Manns hat tatsächlich die Norm geschafft, noch ein weiterer Amerikaner geschafft und viele andere auch im Bereich so 2.8, 2.9 gelaufen. Aber das sind eben auch Zeiten, die wir in Deutschland hinbekommen.
Auf jeden Fall.
Besonders cool,
die du
cool
hinbekommst. Fand
ich natürlich, dass, ja, ich hatte exakt dieselbe Zeit wie Galen Rupp.
Hör mal.
Ja, das war, Henrik. Ja, war schon ganz cool. Der ist natürlich jetzt nicht mehr auf dem Zenit seiner Karriere, aber also das finde ich schon eine ermutigende Nachricht, die wir mitnehmen können, dass wir in Deutschland im Marathonbereich und mit Amanda Petros in der Spitze sogar noch überlegen, aber auch in der Breite durchaus konkurrenzfähig sind zu solchen Leichtathletik-Nationen wie den USA. Und da waren einige stark natürlich auch in Chicago dabei. Also es ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich auch sehr, sehr gerne nochmal laufen möchte. Auch Major-Marathon natürlich und dementsprechend sowieso auf meiner Bucketlist.
Auf jeden Fall, was ich jetzt ganz kurz mal vorlesen möchte, weil Laufen hat auch einfach mehr zu bieten als nur diese absoluten Top-Leistungen. Ohne uns jetzt hier selber irgendwie auf die Schulter zu klopfen, aber weil es so ein feiner Kerl ist und es mich einfach gefreut hat, ein Hörer, der Andi, der kommt aus dem Harz, ja, der hat sich so fest vorgenommen, in Köln Marathon zu laufen, dann ist er krank geworden, dann hat er das Ganze hin und her geschoben und hat noch irgendwie eine Lücke gefunden, ich glaube im Job irgendwie den Dienst getauscht und konnte dann nach München fahren und ist in München den Marathon gelaufen. Ich glaube von den ganzen, ihr habt es alle mitbekommen, von den Umleitungen, so will ich es mal umschreiben, hatte er, glaube ich, im Gesamtergebnis dann keine Konsequenzen. Ich nehme es zumindest an, er ist knapp unter 4 Stunden gelaufen, war zufrieden, war super zufrieden und er hat uns danach eine ganz tolle Nachricht geschrieben. Ich lese das mal eben ganz kurz vor, ja, weil da ist mir wirklich, also ich will ja jetzt nicht übertrieben die Tränen gekommen, aber ich war wirklich schon gerührt, also ich fand es richtig toll und das hat mich irgendwie bestärkt, weil du sagtest eben, wir machen das jetzt ein Jahr lang und im Prinzip, das, ne, hat ja einfach aus so einer Laune heraus angefangen mit unserem Podcast, das motiviert mich weiterzumachen. Also der Andi hat geschrieben, erstmal so ein bisschen allgemein und das fand ich auch spannend, was man nach so einem Marathon fühlt. Also ich lese mal kurz seine Nachricht vor. er sagt, ich finde es krass, an die Grenzen seines Körpers zu kommen. Das war das erste Mal. Die Muskelgruppen verhärten sich, der Magen fängt an, etwas zu rebellieren. Du merkst, dass die Gels und die Bananen schon runtergewirkt müssen, weil der Magen schon absolut gereizt ist. Dann spürst du, wie die Muskeln kurz verkrampfen, kurz langsamer werden. Dann das Ziel, das du siehst. Adrenalin schießt in deinen Körper. Du gibst nochmal Gas und erreichst das Ziel. Dann Emotionen pur. Die Endorphine explodieren. Du gehst zu den Verpflegungsstellen, Laugenstangen. Kriegst du kaum runter, Magen will nicht. Doch es gibt auch Kuchen, schmeckt viel besser. Du legst dich ins Gras und fühlst dich überglücklich. Danke, Laufsport, dass du mir diese Gefühle bescherst. Ich bin einen Tag nach dem Marathon der glücklichste Mensch. Hätte man mir vor 4 Jahren mit 114 Kilo gesagt, dass ich dieses jetzt erlebe und liebe, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Und dann schreibt er weiter, danke auch an dich, also damit meint er mich, Hendrik und Esther, dass ihr indirekt mich so aufgebaut habt. Ohne euch und euren Podcast wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt stehe. Ich verdanke euch alles, was ich sportlich, das ist natürlich Blödsinn, Andi, was ich sportlich erreicht habe und welchen Stellenwert der Laufsport in meinem Leben hat. Danke. Aber das ist doch richtig toll, oder?
Ja, also, sowas freut mich da, natürlich auch unglaublich. Dafür machen wir es ja, ne? Das muss man so sehen. Aber erstmal ein bisschen sehr viel Lorbeeren, so am Ende bist es du selbst, der dafür sorgt, dass
Andi,
du Marathon schaffst.
Du bist es, eben. Du bist es.
Sehr alleine schön, du. Aber geschrieben. Du könntest toll nebenbei geschrieben. Natürlich auch noch vielleicht ein Poet werden, Dichter werden.
Toll geschrieben und genau, du hast es gesagt, ihr seid es, die, und gerade jetzt, ich habe versucht auch nochmal am Dienstag, als ich so voll geladen war da mit auch Adrenalin und Endorphinen, keine Ahnung, nochmal so ein kurzes Video, bleibt jetzt einfach dran, wenn es wieder dunkler wird und das Wetter wird bescheidener, völlig egal, rausgehen, 5 bis 10 Minuten, dann ist man warm und dann ist es egal, ob 0 Grad, 5 Grad Regen, trocken, dann macht es einfach Spaß und danach fühlt man sich so viel besser, ihr wisst das alle. Ach, Laufen ist klasse. Ja, aber das hat mich schon berührt.
Egal wo, selbst hier ja. Auf den Seychellen ist es eigentlich dann doch auch klasse.
Eben, auch bei 28 Grad und 98% Luftfeuchtigkeit, du bist echt ein Typ, ey. Der bereitet sich, ich habe eben im Knack hier noch gelacht, da läuft der auf den Seychellen zur Vorbereitung auf den New York Marathon durch die Gegend. Hör mal, und ich habe gesehen, ihr habt diese Riesenschildkröten auch getroffen, oder?
Ja, auch richtig cool. Und die sind hier alle so, dass du die auch wirklich streicheln kannst und die genießen das. Also die sind schon irgendwie auch wild hier und frei, laufen die teilweise rum. Nicht alle, manche sind auch in so einem extra dafür eingezäunten Bereich, aber es gibt auch Freilaufende und die sind alle total freundlich und ja, lassen sich füttern, anfassen. Also es ist schon eine Sache, die man jetzt in Deutschland auch nicht an jeder Ecke erlebt. Also war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Aber die lag tatsächlich beim Dauerlauf bisher jetzt noch nicht auf dem Weg. Aber ich weiß, dass sie da auf jeden Fall auch ihr Territorium hat, deswegen kann das durchaus hier auch noch passieren.
Nochmal ein ganz kurzer Sprung zurück, weil wir es gerade hatten. Ich komme hier von Hölzchen auf Tausendfüßlerstöckchen. Zurück nach München. Ich habe es eben angeteasert. Ihr habt es alle mitbekommen. Aber meine Frage an dich: Hattest du mal Kontakt mit Sebastian Händel? Der ist ja auch ein deutscher Topläufer. Wollte unter 2:10 laufen, ist jetzt nur eine 2:10:14 gelaufen. Aufgrund dieser Gesamtsituation da in München ist Fünfter geworden. Habt ihr euch mal ausgetauscht?
Also ich habe ihn vor dem Rennen noch getroffen, also in Berlin. Da war er dabei, weil seine Frau, die Christina, ja in Berlin gestartet ist. Und ja, war natürlich guter Dinge, hat auch super trainiert und hatte sicherlich auch eine 209er Form. Ist halt immer blöd, wenn so eine Fehlleitung passiert. Mir ist es ja selber auch schon mal passiert. Es ist halt einfach ärgerlich so. Ne? Aber am Ende glaube ich, ne, ich mache nicht den Fehler, dass du sagst, nur eine 2:10, weil dann machst du im Grunde das Gleiche, was jetzt gerade so dieser Trend ist, ne, dass irgendwie diese Zeiten von 2:10 entwertet werden. Es gab ja auch von ihm selber,
das wollte Sebastian, ich ja
dieses Zitat,
das ne,
ja 2:10 ist, was früher eine 2:10 war, ist jetzt eine 2:8. Ne, ist natürlich nicht ganz unberechtigt, weil die Normen jetzt dahin geschoben wurden, aber vergiss mal nicht, er ist Bestzeit gerannt und ist dann noch ein paar Meter mehr gelaufen. Also klar, eine 2:9 hat er auf jeden Fall drauf gehabt. Schade halt einfach, Junge, dass es passiert ist.
Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, Sibber. Entschuldig bitte, so war es nicht gemeint. Ne? Ich bin noch nie in meinem Leben, also ich hätte Probleme, so, ja, so, du weißt, was ich meine.
Alles gut, das wird er dir nicht übel nehmen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Olympianorm jetzt gefallen wäre ohne die Fehlleitung, aber es war auf jeden Fall eine Bestzeit und er hätte aber schon ziemlich sicher auch die 2:10 gebrochen. Hätte er sich auch definitiv verdient, ne, mit der harten Vorbereitung, und die sind ja ähnlich wie wir drauf, ne? Die sind auch ein Läuferpaar, beide gehen halt all in, die haben sogar noch ein Kind, ne? Das macht es alles jetzt auch nicht unbedingt einfacher mit dem Sport, also ist auch cool, was sie da auf die Straße bringen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er bei seinem nächsten dann auch die 2:10 bricht, also bin mal gespannt, was da kommen wird, aber klar, so eine Fehlleitung ist halt einfach das Blödeste, was dir passieren kann. Ist ja bei den Frauen dann auch passiert, ne? Die mussten dann tatsächlich ja noch 2 Runden im Stadion dranhängen. War ganz elegant gelöst natürlich, aber ist natürlich besser, wenn sowas halt einfach nicht passiert. Aber man kann es halt einfach nicht immer verhindern und es ist dann einfach sehr, sehr ärgerlich. Aber in dem Fall sind zum Glück wegen der Fehlleitung jetzt keine Normen verpasst worden, weil dann wäre es natürlich richtig eklig gewesen, ne? Wenn da tatsächlich dann die Olympianorm so knapp verpasst worden wäre, dass ohne die Fehlleitung das geklappt hätte, ja, dann wären wir in einer echt ganz blöden Situation.
Stell dir mal vor, ich habe mir nur gedacht, stell dir mal vor, du siehst das Ziel, 150 Meter oder so, dann bist du im Ziel, leitest nochmal so einen richtigen Endspurt ein, gibst nochmal alles, stürmst ins Ziel, völlig fertig, schmeißt dich auf den Boden und dann steht da irgendwie so ein Typ und sagt, sorry, du musst jetzt nochmal 2 Runden hier um diese Tartanbahn laufen. Also da habe ich mich gefragt, ich habe das nicht verfolgt, das Rennen live und auch nicht die Gesamtsituation, nur im Nachhinein ein bisschen gelesen und gehört. Hat man dann der Frauenspitze im Vorfeld schon irgendwie mitgeteilt, Leute, kein Endspurt oder hier, sondern ihr müsst nochmal 2 Runden? Oder ist es dann tatsächlich so, dass die das erst im Ziel erfahren haben, jetzt lauft mal weiter?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass versucht wurde, das dem Tempomacher zu sagen. Ich weiß aber nicht, ob die Information dann tatsächlich auch bei der Läuferin selber angekommen ist. Also kann ich nicht genau sagen. Ist natürlich schon sehr unangenehm, wenn das passiert. Ja. Ich weiß tatsächlich, dass das im Training manchmal gemacht wird, ne? Also es gibt bestimmte Trainer, die das als Element im Training einbauen, dass der Athlet nicht ganz genau weiß, wie das Programm ist. Und eigentlich denkt, der ist jetzt fertig und dann darf er nochmal. Und das ist schon ein sehr effektiver Trainingsreiz, ne? Weil du dann auf unvorhergesehene Situationen auch im Rennen reagieren lernst. Ne? Also schon auch ein ganz interessanter Ansatz. Ich habe selber noch nie ausprobiert. Könnte ich mir aber schon vorstellen, ich glaube, dass tatsächlich auch schon mal beim Galen Rupp Oregon Project gemacht wurde, ist aber jetzt Halbwissen, weiß ich nicht ganz sicher. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall auch gemacht wird. Ne? Also, aber dann jetzt weniger, um irgendwelche Fehlleitungen zu simulieren im Training, sondern um unvorhergesehene Antritte kontern zu können und solche Sachen. Die kann man durchaus damit trainieren. Wenn du eigentlich denkst, du bist jetzt durch, und da musst du halt nochmal tief ins Laktat gehen. Das ist schon mit die ekelhafteste Situation, die du im Training so aufbauen kannst. Also ist ein spannender Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich machen möchte.
Ich weiß, wer es definitiv gemacht hat. Das habe ich früher gelesen. Und zwar Sebastian Coe, der Ex-Weltrekordhalter über die 800 Meter. Mittlerweile Sir Sebastian Coe, ist ja hohes IOC-Mitglied. Lord, meine ich ja zum Ritter geschlagen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ. Und Sebastian Coe wurde trainiert von seinem Vater, auch sehr engmaschig da medizinisch betreut. Das ist ja, ich weiß gar nicht, das Buch ist schon uralt. Also so ein bisschen die Grundgeschichte in diesem Buch, was natürlich trainingswissenschaftlich hauptsächlich ist. Ich glaube, da hat der Vater und so ein befreundeter Arzt, kann man jetzt, also ohne Wertung, die haben schon, als er 12 war, gesagt, wir machen jetzt von Jahr zu Jahr so weiter, mit in dem und dem Alter, mit 22, 23 wirst du Olympiasieger über die 1500 Meter oder so. Also die sind da wirklich sehr wissenschaftlich von Jahr zu Jahr rangegangen, egal, darauf wollte ich nicht hinaus. Die hatten solche Elemente, dass der Vater immer auf Pfiff, also der hat immer gepfiffen und dann musste er nochmal einen draufsetzen und nochmal eine Temposteigerung und so. Also die haben schon so trainiert, dass er auf Pfiffe reagieren musste und dann immer diese Wettkampfsimulation, ne, was du gerade beschrieben hast, der hat das gemacht. Ja, kam ich jetzt.
Ja, cool. Glaube ich schon, dass es effektiv ist und wirken kann. Pass auf, ich habe noch einen Tipp, den ich euch mitgeben kann, abschließend, weil ich werde jetzt hier gerade schon langsam zerstochen von diesen ganzen Moskitos hier. Die sind nämlich hier auch auf der Insel und ich will schon noch mit ein bisschen Blut im Körper zurückkommen. Ne, normal fährt man in die Höhe, um mit möglichst vielen roten Blutkörperchen zu kommen. Hier hat man eher die Gefahr, dass man hier komplett ausgesaugt wird. Das ist schon krass hier, auch in den Tropen. Aber Ich möchte euch noch kurz was mitgeben von unserem Partner, den ihr schon lange kennt, von Exact Health. Die sind ja im Grunde auch schon seit Tag 1 bei unserem Podcast dabei. Und die haben den Präventionsplan 2.0 rausgebracht. Ihr kennt sie vor allem erstmal durch die Behandlung von Verletzungen, von Läuferverletzungen, diese ganz klassischen Sachen, Läuferknie und Achilles, solche Probleme, wenn die akut sind, ne, da sind wir schon lange dabei mit Plänen, aber haben natürlich jetzt schon weitergedacht und sind eben auch auf diesen Präventionsbereich mit umgestiegen, damit es gar nicht erst dazu kommt. Und ganz coole Kampagne, die jetzt gerade gestartet haben, haben sie mir vor kurzem mitgeteilt und finde ich eine gute Sache und ich glaube, es ist vielleicht ein ganz guter Wachrüttler, eben sich auch da zu schützen vor solchen Verletzungen, bevor es überhaupt erst kommt. Das Motto heißt, es ist nicht der Moment selbst, es sind die Momente davor, die entscheidend sind. Und das ist schon vollkommen richtig, ne? Weil im besten Fall bekommst du gar nicht erst das Läuferknie oder die Achillesverletzung oder ne, es gibt ja so viele eklige Läuferverletzungen, die man nicht haben will. Und dieser Fokus, dass man diese Prävention noch mal ein bisschen mehr ins Auge nimmt, finde ich sehr, sehr cool und ich habe mich jetzt schon sehr, sehr intensiv mit diesen ganzen Übungen beschäftigt. Ich bin tatsächlich bei einer der Übungsreihe sozusagen der Guide, der durch die Übung führt. Deswegen waren wir vor kurzem mal eben auch in der Schweiz und am Bodensee für den Videodreh, wo wir das gemacht haben. Das ist eben nicht nur so, dass man da Übungen schriftlich oder vorgelesen bekommt, sondern da gibt es dann eben auch jemanden, der das anleitet und das ist ganz cool gemacht jetzt mittlerweile, dass es eben auch mit Profiathleten ist. Nicht nur ich bin dabei, auch die Esther ist dabei oder Richard Ringer als Europameister Marathon, Christina Hering, also viele bekannte Gesichter, die da das unterstützen. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache mit dem Ziel, dass man seine Lauftechnik so weit verbessert, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass man sich verletzt. Die Übungen sind mehr als nur irgendwelche Übungen, die da hingetippt wurden. Die sind ein Medizinprodukt, was EU-weit zugelassen ist. Also da steckt eine ganze Menge hinter, auch an Know-how und an Fachwissen, was da gebündelt wurde. Und ich kann es euch wirklich sehr ans Herz legen. Es ist eine sehr, sehr coole App. Exact Health gibt jetzt aktuell einen 7-Tage-Gratis-Zeitraum, in dem ihr die testen könnt. Und was ich eben auch sehr fair finde, ne, das kennt man bei anderen Anbietern nicht, ist, dass dieses Abo nach 7 Tagen nicht automatisch verlängert wird, sondern nach diesen 7 Tagen wird man aktiv gefragt, ob man das machen möchte oder nicht. Und man gibt erst dann, wenn man sagt, ja, möchte ich, erst dann finanzielle Daten an, was eben auch, finde ich, eine sehr coole Maßnahme ist, dass man da nicht in irgendeine Abo-Falle gelockt wird, wenn man selber denkt, vielleicht ist es doch nichts für mich. Aber ich kenne die Übung, ich finde sie sehr, sehr gut und ich glaube, wenn ihr eh so ein bisschen verletzungsanfällig seid, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache, die ihr auf jeden Fall mal ausprobieren solltet. Ich habe einen Link, den ihr verwenden könnt, den packen wir euch hier in die Shownotes der Folge oder schreibt mich bei Instagram an, dann gebe ich ihn euch auch. Ist eine sehr, sehr gute Sache.
Ja, auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt gerade Krafttraining, da können wir auch nochmal irgendwann gesondert zukommen. Jetzt gerade im Herbst und Winter spielt da sicherlich auch eine entscheidende Rolle. Ich habe auf jeden Fall Bock, bleibe dran und werde mein Ziel Silvester-Crosslauf fest im Auge behalten. Was ich noch ganz kurz loswerden wollte, ich habe gesehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk legt vor, wir haben schon über Sven Lohrig gesprochen, 3 Stunden 15, der Moderator des Morgenmagazins. Und jetzt habe ich gesehen, Sabine Heinrich, auch eine Vollblut-Journalistin, Journalistenkollegin, moderiert bei WDR2 und ich glaube auch im ZDF. Die läuft auch und ist in Amsterdam Halbmarathon gerannt, knapp unter 2 Stunden. Chapeau, das ist eine richtig solide Leistung. Wusste ich gar nicht, dass sie läuft. Dranbleiben, ich sag mal so, öffentlich-rechtlich hat jetzt vorgelegt, ich jetzt bei Sat1 NRW, Privatfernsehen, da muss ich jetzt langsam auch mal wieder liefern und eine Zeit hinstellen. Also da bin ich in Zugzwang, das werde ich machen. Ne? Da setze ich mich jetzt selber doch wieder.
Na super, da hast du doch wieder deine neue Challenge. Ganz ohne Challenge kannst du nämlich doch nicht.
Ganz ohne Challenge geht es nicht, nee. Ach ja, ich bin noch, hör mal, ein Anekdötchen noch zum Abschluss. Einfach nur mal für die weiblichen Zuhörerinnen. Du, ich hatte Besuch von einem Kumpel genannt. Ich kann ja in so einem Podcast, das ist ja schön, ich nenne ja keine Namen, beziehungsweise nur Vornamen. Ein Freund aus München, ein guter Freund, sehr guter Freund von mir, Nils, genannt der schöne Nils, weil man muss einfach sagen, also auch als Mann neidlos anerkennen, er ist schon irgendwie, also er ist schon attraktiv, ne? Ist so ein großer Typ und Ausstrahlung und Optik. So, der war jetzt hier bei mir am Wochenende und übrigens auch er will in München einen Silvesterlauf wagen. Am Olympiastadion gibt es da, glaube ich, immer einen schönen Silvesterlauf. 10 Kilometer, Halbmarathon. Naja, egal. Schöne Nils läuft auch. Ja, und der schöne Nils, wir waren unterwegs und wir waren in einem Laden da in Köln. Hör mal, der schöne Nils, das ist der absolute Wahnsinn. Der hat innerhalb von, wirklich, ich übertreibe jetzt nicht, von Minuten wurden dem Telefonnummern zugesteckt. Also sowas, ich hatte noch so einen anderen Kumpel dabei. Wir haben uns mal angeguckt, mit den Ohren geschlackert, haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Der Nils meinte dann selber, also in Köln irgendwie, in München wäre es nicht so krass. Also anscheinend kennt er das Phänomen, aber also es war unglaublich. Also der schöne Nils ist von den Frauen umgarnt worden. Es war ein Wochenende der besonderen Art. Also ich wollte das nur einfach mal, weil es mich so geprägt hat, nachhaltig geprägt
hat. Bisschen Neid ist dabei.
Nicht neidisch, ich bin nicht eifersüchtig. Ich finde es einfach nur toll und ich fand es bewundernswert, wie offen und auch einfach direkt einige Frauen dann einfach, ach Mensch, du, ich muss dir einfach mal sagen, also du hast so eine richtig sympathische, attraktive Ausstrahlung. Also wir standen mit offenen Mündern daneben. Also Mädels, der schöne Nils, sollte euch mal ein Nils aus dem Münchner Raum über den Weg laufen, vielleicht ist es der schöne Nils. Also es war Wahnsinn. Das war mein Wochenende, ne? Und da habe ich dann gedacht, gut, Nils, jetzt reicht es auch und ihn heute Mittag wieder in den Zug gesetzt. Tschüss.
Ja. Das reicht.
Aber der schöne Nils, wer ihn treffen möchte, einfach mal zum Silvesterlauf nach München, ne? Olympiastadion. Ja. So viel dazu, lieber Henrik. Und jetzt noch ganz kurz, mich würde schon interessieren, du bist jetzt noch über eine Woche auf den Seychellen. Der New York Marathon ist am 5. November. Wie sieht denn jetzt die Woche trainingstechnisch aus? Hast du da überhaupt irgendwelche konkreten Vorgaben dir selbst gemacht?
Nee, ich weiß es noch nicht genau. Ich orientiere mich jetzt, wie gesagt, an diesen 25 Kilometern am Tag und baue dann die Trainingseinheiten ein, dass ich diese Tempoeinheiten, wenn es geht. Also ist es wirklich jetzt eine Sondersituation und ich berichte dir lieber rückwirkend, wie es verlaufen ist in der nächsten Folge. Und ich bin selber gespannt, wie das hier noch so weitergeht. Und ich glaube, in der nächsten Folge ist ja dann auch schon die Militär-WM durch. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch da in dieser Hinsicht noch mal was zu erzählen. Also ich bin genauso gespannt wie du, weil ich weiß es selber auch nicht, wie es jetzt weitergeht diesen Monat. Und ich weiß selber am wenigsten, wie die beiden Wettkämpfe ausgehen werden. Also es ist auf jeden Fall spannend.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und in der nächsten Folge, in 2 Wochen, sind wir eine Woche vor New York. Ich bin dann schön in Südtirol und ja, lass es mir im Oberfinchgau gut gehen. Bin auch gespannt, wie es da so sein wird. Packe die Laufschuhe ein und dann schauen wir mal. Also hey, du hast eine gute Form, also 25 Kilometer am Tag, das wird schon alles passen. Jetzt gönn dir mal und ich habe gesehen, ihr habt 5 Rochen auf einmal entdeckt. Ja, beim Schnorcheln?
Ja, das war auch, ja, genau. 5 Stachelrochen, Mantas, also du hast hier alles. Das ist schon wirklich, wirklich schön, muss man wirklich sagen. Also deswegen bereuen wir auch nicht, jetzt hier zu sein.
Also du willst, ich merke schon, ich sitze hier gemütlich auf meiner Couch bei herbstlichem Wetter in der Dunkelheit von Köln und der Junge, der will rein wahrscheinlich, weil die Mücken kommen, du hast es gesagt, alles klar, komm, wir machen einen Punkt und wir hören uns hoffentlich wieder. Leute, bleibt fit, lasst euch jetzt nicht von irgendwelchen Erkältungsviren anstecken, ja. Mal schön die Beine kalt abduschen, das, ne, stärkt das Immunsystem, sagt mein Papa, und zwischendurch ein Weizenbier und dann geht's weiter. Gut, alles klar.
Guter Tipp, immer gut.
Spiddy, also, mach's gut. Gutes Training, ich verfolge eure Videos da und bin neidisch. Grüßt mir die Riesenschildkröten. Viel Spaß noch.
Ciao, ciao.
Ciao.